Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re vom Mai 2025. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Und wie immer könnt ihr euch alle auf die gute Nachricht des Monats am Schluss freuen. Da habe ich heute was ganz Besonderes dabei. Aber erstmal Philipp, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut, Michael. Und wie geht's dir? Was macht das Pfarrersleben?
Das Pfarrersleben hat sich an diesem Wochenende zumindest recht segensreich gestaltet, weil am 25.05.25 war in Bayern die Aktion Einfach heiraten. So heißt es halt eben in Bayern. Ich weiß nicht, ob andere Landeskirchen es anders nennen, aber es machen ja doch inzwischen einige.
Ja, was macht ihr da?
Spontantrauungen sind da möglich. Also du kannst hingehen und für deine Partnerschaft / Beziehung kannst du um den Segen bitten. Dann gibt es tatsächlich eine eingedampfte Hochzeitszeremonie. Bei uns schon sehr traditionell nach Agenda. Also vorher ein 20-minütiges Gespräch. In meinem Fall waren das alles auch recht tiefe Seelsorgegespräche, wo man gleich so zur Sache ging. Und man kann aber auch tatsächlich, zumindest bei uns in der Kirchengemeinde, da auch richtig echt kirchenrechtlich heiraten. Cool. Also mit Kirchenbuch, Eintrag und Urkunde und allem drum und dran.
Und die Partnerin wird dann gestellt oder muss man die mitbringen?
Es ist kein Heiratsmarkt, so weit sind wir noch nicht. Da brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre, bis wir so weit sind. Aber man kommt da zu zweit, ja, egal ob jetzt mit Partner oder Partnerin. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr berührend. Ich habe in der Presse, also ich lese dann ja auch nicht so viel anderes drüber, immer irgendwie von manchen Leuten so Verramschungen der Hochzeit gelesen und so. Ich habe das gar nicht so erlebt. Das war den Menschen, die da waren, war das extrem wichtig. Alle eigentlich wieder Verheiratete, das heißt, es wurde denen schon an manchen Stellen der Segen verwehrt. Und bei uns haben sie ihn bekommen. Ich hatte auch tatsächlich eine total spontane, richtig echte Trauung mit Kirchbucheintrag. Und auch das war sehr bewegend.
Ja, wir hatten ja die Aktion letztes Jahr schon auch im Podcast, aber weil du gerade gesagt hast, wieder verheiratet, das ist ja eher so ein bisschen ein katholisches Problem.
Ja, ist ein katholisches Problem. Bei mir war es jetzt tatsächlich auch so, dass in 2 von 3 Fällen war auch einer der PartnerInnen streng katholisch tatsächlich. Ja. Also da kommen ja nicht Leute vorbei, die irgendwie total säkular, atheistisch oder sonst wie eingestellt sind und denken sich, ja, probieren wir es halt mal aus. Sondern es sind wirklich Leute, da ist eine...
Leute, die was von Kirche wollen noch.
Genau, ja. Und die auch recht klare Vorstellungen haben.
Und das Problem bei der katholischen Kirche mit den Wiederverheiraten ist natürlich die Sache, dass man katholischerseits nur einmal kirchlich verheiratet sein darf. Dann kann man das auch annullieren und da gibt es auch ein kirchenrechtliches Verfahren noch dahinter.
Ja, aber das kommt so gut wie nie vor.
Genau, also der Punkt ist der, dass es ganz schwierig ist zu sagen, ich komme jetzt hier, wenn der Partner oder die Partnerin noch lebt und man sich hat einfach scheiden lassen, im weltlichen Recht, dann mit einer neuen Partnerin zu kommen, dann ist quasi, sagen die ganz häufig, nee, aber die kirchliche Ehe, die ist ja nicht vor dem staatlichen Gericht quasi zu Ende gegangen. Und es kann sehr schwierig sein. Und da sind auch immer Verletzungen noch im Spiel zu sagen, wird meine neue Liebe auch von der Kirche quasi gesegnet.
Ja, nicht von der Kirche, nicht von der Kirche. Also das muss ich nochmal hier betonen, das ist mir auch richtig klar geworden. Es geht dort auch um Erlösung und Vergebung, weil, also es klingt jetzt so hochtrabend theologisch, aber ich meine das wirklich so, dass ja diese Menschen sind ja kirchlich engagiert und interessiert, auch in ihrer katholischen Kirchengemeinde vor Ort. Und sie merken in jedem Gottesdienst, wo Eucharistie da natürlich auch gefeiert wird, dass sie zur Kommunion nicht zugelassen werden. Also da sind Tränen geflossen dabei, während mir das erzählt wurde. Hm. Und das waren ja häufig jetzt nicht irgendwie seit ein paar Monaten und man versucht da irgendwie rauszukommen in Gespräch mit seinem Priester, sondern das ging schon Jahre, Jahrzehnte und die Leute leiden darunter, weil sie in der Dorfgemeinschaft jedes Mal am Sonntag wieder spüren, ich habe was falsch gemacht, ich gehöre nicht voll dazu hier zu der Gemeinschaft, ich bin da ausgeschlossen. Weil ich eine Partnerschaft hatte, die einfach nicht mehr gut für mein Leben war und ich da einen Schlussstrich gezogen habe.
Ja, und da ist ja sowas in der katholischen Kirche wie Fiducia Supplicans, hatten wir in der Eule berichtet und auch im Podcast darüber gesprochen, ja eigentlich schon auch von größerer Bedeutung. Das ist die weltkirchliche Ebene und in Deutschland hat das ZDK gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz, also das Zentralkomitee der Katholiken, gerade erst so eine Segenshandreichung wieder entwickelt. Und wir reden dann ganz häufig über die LGBTQI Paare dabei, ja, und zu Recht, warum auch nicht. Aber da sind eigentlich immer diese irregulären Beziehungen, ja, die da in der katholischen Kirche immer sprachlich im Spiel sind. Da gehören diese wiederverheirateten Paare mit dazu.
Ja, mitgemeint.
Mitgemeint,
also, genau, ganz häufig. Ich möchte da allen Skeptikern widersprechen und sie mal einladen, nächstes Jahr am 26.06., ich gehe mal von aus, da wird es wieder so sein in vielen Landeskirchen, einfach mal ein, zwei Stunden einfach mit dabei zu sein. Weil die Kritiker, die werden erleben, hier geht es ums Eigentliche, hier geht es ums Wesentliche, hier geht es um das, was sich Traditionalisten und Konservativen eigentlich auch immer wünschen, um was es eigentlich gehen soll bei so einer Beziehung oder bei einer Ehe, muss ich wirklich sagen.
Und ein Aspekt, den wir letztes Jahr schon besprochen hatten, aber den ich hier gerne nochmal kurz erwähnen will, es ist halt einfach auch barriereärmer für Leute, die sich große Hochzeitsfeiern vielleicht kein zweites Mal oder überhaupt auch nicht leisten können. Und wir hatten das bei der Taufaktion, die es ja so ähnlich auch gibt. Ne? Also
mache ich auch wieder dieses Jahr.
Ne? So große Tauftage, wo man sagen kann, kommen Sie einfach. Wenn Sie sich oder Ihre Kinder taufen lassen wollen, melden Sie sich an, aber wir machen das hier gemeinsam als Kirchgemeindefest.
Torten und Kaffee werden bezahlt.
Genau, ich finde das so eine Spiegelseite von, dass in den bürgerlichen Milieus, die in der evangelischen Kirche und auch in der katholischen Kirche so sehr im Vordergrund stehen, da sind es Familienfeiern.
Ja.
Seit 30 Jahren reden wir über Kasualien in der evangelischen Kirche ja immer sozusagen, das ist das Wichtige, das ist das, was Menschen noch bei der evangelischen Kirche suchen, ne, zu dem sie immer wieder zurückkehren. Und das gibt es mit Kritik und Gegenkritik und allem drum und dran, diese Debatte, weil allen Leuten, die ihren Glauben so richtig ernst nehmen, das natürlich irgendwie auch zu wenig ist, zu akzeptieren, dass Menschen immer nur ab und zu mal im Leben Bedarf nach Kirche haben. Ja? Und man sich auch wirklich fragen kann, ob das funktioniert jetzt in dem institutionellen Sinne, ob die Leute tatsächlich Kirchenmitglieder bleiben bloß, weil sie die Aussicht darauf haben, kirchlich bestattet zu werden. Diese Aktionen sind quasi sowas wie die andere Seite der Medaille, der andere Teil der Geschichte, nämlich Leute, die durchaus was von Kirche wollen, aber das als große Hürde empfinden zu sagen, ich mache aber ein großes Familienfest daraus, vielleicht auch in einer Familie, wo längst nicht mehr alle Christen sind, wo man sich sagt, was soll das sein, ja? Wo man einfach sagt, nee, ihr könnt Taufe wirklich als Gemeindefest mit uns zusammen feiern, ne? Wie du gerade sagtest, Kuchen wird bezahlt. Und bei einer Segensgeschichte kann das auch ganz gut funktionieren. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt manchmal die Inszenierung dessen nicht so sehr, wenn ich auch jetzt wieder vor allen Dingen auf Instagram sehe, dass Pfarrerinnen und Pfarrer sich da fotografieren. Ich weiß schon, dass das auch Datenschutzgründe hat, dass man die Paare nie alle immer fotografieren will, ist schon klar. Aber man sagt, es geht ja an dem Tag jetzt nicht daran, dass du als Pfarrerin und Pfarrerin mal segnen darfst. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Aber so wirkt es manchmal. Aber ich muss sagen, dass ich über die letzten Jahre mir gegenüber der Idee von solchen niedrigschwelligeren Aktionen doch ein bisschen aufgewärmteres Herz habe. So, jetzt aber zu den Themen des Monats, oder?
Genau, jetzt kommen wir zu den Themen des Monats. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Aber
ja, aber es ist doch mal ganz nett zu wissen, auch was du so machst.
Ja, genau. Dürfen mich die Leute kennenlernen. Ihr dürft mich auch immer fragen, wenn ihr wollt. Ich möchte euch auch sagen, wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen liked und auf Social Media teilt. Unsere Arbeit könnt ihr außerdem mit einem Eule-Abo unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf eulemagazin.de. Es liegt jetzt schon unser erstes Thema ein paar Wochen zurück. Manche haben es vielleicht schon wieder vergessen, ob des Monatsstress, aber du warst ja auf dem Kirchentag in Hannover, ganz am Monatsanfang. Philipp, wie war denn da so die Stimmung, möchte ich mal so allgemein fragen. Das ist jetzt nicht so eine Blabla-Frage, wie manche vielleicht denken, sondern ich ziele schon auch ein bisschen darauf ab. Ich habe auch so in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen den Eindruck, es wird von Jahr zu Jahr einfach immer so ein paar Prozentchen weniger, was man irgendwie mitbekommt, was da so von Sogwirkung ausgeht vom Kirchentag.
Ja, was ich erstaunlich finde, ist, weil die TeilnehmerInnenzahl nämlich im Vergleich zum Kirchentag 2023 in Nürnberg wieder nach oben gegangen ist. Mhm. Und das liegt sicherlich vielleicht auch daran, dass Hannover ein recht großes Einzugsgebiet hat, auch an starken evangelischen Kirchen, also die
ganze Lage gilt auch für den Kirchentag.
Genau, also es gibt die Landeskirche Hannovers, das ist die größte evangelische Landeskirche in Deutschland, aber es sind halt auch die anderen evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen, in Bremen, die Nordkirche.
Ja, Braunschweig.
Nee, wir werden jetzt nicht alle Mitgliedskirchen der Konföderation der evangelischen Kirchen in Niedersachsen erwähnen, aber selbst aus dem Ruhrgebiet, also von Ekir oder Westfalen, kommt man doch relativ gut und schnell auch mit dem Regionalbahn
hin. Es ist sogar von mir aus jetzt Bad Kissing, also so Rand Thüringen, ist es ja schon auch ein Tagesausflug, den man machen konnte. Ich kenne auch welche, die wirklich einfach nur frühs hin und nachts zurück sind.
Genau. Und ich war zum Beispiel auch überrascht, wie viele Menschen mit Kindern tatsächlich auch auf der Messe waren. Mhm. Da hat natürlich auch die Terminierung mit dem Tag der Arbeit, das war ja ein Feiertag, eine Rolle gespielt, das am Donnerstag des Kirchentages, der 1. Mai. Und dann war Samstag und Sonntag natürlich eh Wochenende. Am Mittwoch hatten alle Schülerinnen und Schüler frei bekommen in Niedersachsen wegen des und Bremen wegen des Kirchentages. Ja.
Okay.
Also insofern, da waren ganz viele Menschen, die vielleicht jetzt auch den Kirchentag nie als Kirchentags komplett geschehen von Donnerstag bis Sonntag mitgemacht haben, sondern die Möglichkeiten wahrgenommen haben, zum Beispiel mit einer als Familie einen Tag Kirchentag zu machen, über die Messe zu gehen und allem drum und dran. Und es gibt ja auch immer wieder eine Debatte darüber, wie zugänglich der Kirchentag so ist, auch preislich, weil das nämlich an sich so für dich und mich in unserem Alter, wenn wir jetzt privat hinfahren würden, gar nicht so günstig ist. Gemessen an dem, was dann geboten wird mit den ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, auch mit Konzerten und sowas, ist es eigentlich dann schon wieder total in Ordnung. Ja, wenn man das heute mal so sieht, dass man für ein Konzertticket 80, 90 Euro und mehr bezahlen kann, wenn man das denn möchte, und das machen ja viele Menschen, ja, oder für ein Festivalticket, ja, oder auch für die Republika, den Kirchentag der digitalen Gesellschaft, ja, also da sind die Preise auch nicht gerade günstig, um es nicht zu sagen, wesentlich teurer, ja, denn was, denke ich, auch ganz häufig so ein bisschen übersehen wird, ist, Gruppentickets sind sehr viel günstiger und viele junge Menschen und Jugendliche und so fahren ja nach wie vor in Gruppen hin, und das Zweite ist, dass es Ermäßigungen gibt für Familien, für TransfermittelempfängerInnen. Da kommt man wesentlich günstiger auch hin.
Kommen wir mal zu so einem zur Stimmung, was das Inhaltliche angeht. Wurde denn endlich mal wieder etwas mehr gestritten auf dem Kirchentag? Oder bleiben wir irgendwie bei dem Modell der letzten 10, 12 Jahre Sammlung und Sendung?
Ja.
Das war eine Oder-Frage.
Nee, also es ist halt einfach, es ist das, was ich jetzt schon ein paar Mal in Texten hauptsächlich so über das Thema Missbrauch evangelisch geschrieben habe, aber das gilt eigentlich für alle möglichen Themen der Welt. Auf dem Kirchentag findet ganz intensiv so eine Kommodifizierung in den evangelischen Diskurs hinein statt. Und das heißt, die Leute sind respektvoll miteinander, die Leute lassen sich ausreden, es wird ganz selten mal wirklich streitig, laut. Das ist im Vergleich zur Gesamtgesellschaft natürlich total angenehm. Und wenn ein Stadt Hannover nach den 5 Tagen Kirchentag sagen kann, dass obwohl so viel mehr Menschen unterwegs waren in der Stadt und 80.000 GästInnen in der Stadt waren und dadurch natürlich zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr auch gut belastet, ja, dass trotzdem halt nirgendwo Streit und Ärger ausgebrochen ist, dass selbst die Kriminalität zurückgegangen ist in den Tagen und so, ja. Und
also dass, die Münzer-Ultras, die haben sich zurückgehalten.
Ja, ja. Nee, wo man einfach sagt, ja, wenn jetzt irgendwo was ins Stocken gerät oder irgendwo was ist überfüllt, im schlimmsten Fall fangen ja die evangelischen Christen dann an zu singen, ja.
Ja.
So, und das ist halt einfach, wo man sagt, das ist natürlich im Vergleich zu dem Debattenklima in unserer immer wieder so apostrophierten, polarisierten Gesellschaft total angenehm, weil man dann einfach sieht, nee, so polarisiert ist das eigentlich nie.
An dieser lebensweltlichen Verankerung der Sondersituation Kirchentag singen in der U-Bahn, während man halt irgendwo eigentlich gerade in einer Normalsituation mega angenervt wäre, weil man jetzt schon in die dritte nicht reingekommen ist. Ich finde, das ist ein ganz gutes Bild, weil da ist eine Frage, weil ich habe den Eindruck, zumindest so wie ich mich mit älteren Kirchentagen in den 70ern, 80ern beschäftigt habe und den Podien, die da waren, war es doch dann so, dass das ja genau eigentlich dann irgendwie Mittel dafür war, dass man sich auf dem Podium auch mal richtig gefetzt hat. Weil hinterher wusste man dann, man singt dann aber doch wieder das gleiche Lied, man geht in einen ähnlichen Gottesdienst. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass es eher andersrum ist.
Ja, nee, es ist eine andere Form von evangelischem Diskurs geworden, weil auch so, sagen wir mal, die standardchristlichen Kulturations- oder Kulturpunkte, in die man sich vereinigt, weniger geworden sind.
Das musst du jetzt mal einfacher sagen. Also verstehe ich nicht, was du mit Kulturationspunkten.
Ja, nee, ich versuche es zu erklären. Also dass die Schattenseite dessen, was ich gerade als Positives beschrieben habe, ist halt, dass man die streitigen Punkte gar nicht mehr richtig deutlich macht.
Ja, genau, den Eindruck habe ich auch.
In dieser Gefahr stehen dann Podien zum Beispiel zum Thema Gaza und Israel, in dieser Gefahr stehen die Podien zum Missbrauch, in dieser Gefahr stehen die Podien zu Krieg und Frieden. Und für die Eule habe ich ja zwei mal jetzt aufgeschrieben, direkt beim Kirchentag oder im Umfeld des Kirchentages über das Krieg und Frieden Hauptpodium und über die Missbrauchsveranstaltung direkt in der Messe an diesem einen Tag. Und bei beiden kann man das eigentlich ganz gut beobachten. Ne? Also wo sind wirklich die strittigen Themen und was kam, ist dafür dann auch ein Resonanzraum bei den TeilnehmerInnen oder ZuschauerInnen da? Denn die müssen das ja irgendwie auch nachvollziehen können, wenn gestritten wird. So, und diese darstellende Streitigkeit, die ist halt überhaupt nicht wahnsinnig kontrovers und ich habe da genauso wie beim Katholikentag 2023 oder auch schon beim Kirchentag in Nürnberg, Entschuldigung, der war 23 und beim Katholikentag letztes Jahr, das Gefühl, dass dann, wenn wirklich Störungen passieren, beim Katholikentag waren das mal die letzte Generation, die bei Olaf Scholz aufgestanden ist, und jetzt bei dem Friedenspanel war das in Hannover auch, da haben 5 alte Friedensbewegte ein Transparent hochgehalten. Da stürzen sich dann alle drauf, aber eigentlich ist das gar keine Störung. Ja? Sondern das hat auch so was Darstellendes, wir haben das jetzt hier halt mal gemacht, okay, und jetzt gehen wir wieder. Und das kann man ja irgendwie auch bedauern. Also Carlotta und ich haben ja in unserem Live-Podcast A darüber gesprochen, dass das immer wieder bedauert wird. Ne? Und heute wird viel weniger gestritten. Und B haben wir aber auch gesagt, dann muss man es halt einüben. Und das, was wir jetzt zum Beispiel mit unserem Live-Podcast gemacht haben, nämlich zu sagen, also wirklich die Hälfte der Zeit oder sogar mehr, ist eure Zeit. Und wir geben das Mikro rum und es darf jeder so reden, wie er gekommen ist und jede. Und wir antworten und reagieren darauf. Das funktioniert halt nicht so sehr, wenn man eben ganz viel in Form von am Ende Talkshows macht.
Und man vor allem die Prominenz auf dem Podium haben möchte. Und der Name wichtiger ist eigentlich fast als die Position, die dann tatsächlich vertreten wird.
Ja, und auf der anderen Seite wollen das die Menschen ja auch. Also ich meine, bestbesuchtesten Veranstaltungen auf diesem Kirchentag jetzt im inhaltlichen Programm, jenseits der Konzerte und Gottesdienste, ja, die aber ohnehin für viele wichtiger sind. Ja, aber mal abgesehen, also bei den inhaltlichen Veranstaltungen, obwohl Beten und Singen ja auch zum Inhalt dazugehören, ne? Aber okay, bei den Diskussions- und Podien- und Bibelarbeiten waren die mit Bischöfin Marion Budde.
Dazu wollte ich gleich noch kommen. Ich will.
Aber bevor du dazu kommst, ich weiß auch nie, wie viel man darüber noch reden muss, aber der Punkt ist, da sind halt mehrere tausend Leute, die kommen wegen ihr. Und da ist jetzt dann auch egal, ob jetzt tausend Leute das immer Gleiche nochmal dazu sagen wollen, was dann von Anwältinnen des Publikums noch eingebracht werden könnte. Und auf der anderen Seite gibt es eigentlich auch Formate auf dem Kirchentag wie so World Cafés zur Demokratie oder Workshops oder sowas. Das besuchen natürlich nie elende viele hundert, also das werden nie mehrere 10.000 Leute sein. Aber da kann man natürlich auch vertiefter in Austausch gehen. Und ich glaube, was der Kirchentag für die Zukunft mal überlegen kann, ist zu sagen, wie kriegt man das kräftemäßig hin, solche runden Tische mehr zu haben, wo Leute miteinander in den Austausch kommen. Aber das muss halt auch alles ehrenamtlich im Grunde genommen geleistet werden und da bricht sich das alles so ein bisschen.
Ich glaube, das liegt nicht nur daran, sondern ich glaube, das ist im größeren Kontext auch schon Zeichen von einem gewissen Bedeutungsverlust von den Kirchen und Religion in der Öffentlichkeit. Ich würde mal so als Analogie nehmen, als Bild in einer gut funktionierenden Beziehungen gehört ja einfach dazu, dass man sich auch einfach mal gut streiten kann und auch richtig fetzen kann. Und das kann man umso besser, wenn man dann weiß, es stellt nie diese Beziehung prinzipiell in Frage. Es ist nie in Frage gestellt, wenn man sich streitet, dass man jetzt getrennte Wege geht oder so. Und umso besser.
Doch, und das ist ja das Problem.
Aber genau, also doch, aber jetzt halt, hier eben, und das meine ich ja eben, weißt du, das Band ist einfach schwächer geworden.
Du bist jetzt quasi, was für einen evangelischen Pfarrer ja auch nicht schlimm wäre, schon echt gut in den evangelischen Diskurs hinein kommodifiziert, der quasi immer auch dort ein Ende sieht, zu sagen, wir sind ja Geschwister. Und wir haben das an zwei Stellen gemerkt, nämlich einmal gab es ja die von progressiven InfluencerInnen versuchte Brückenschlag auch mit den weniger progressiven AkteurInnen auf dem Kirchentag, die auch so dadurch ein bisschen zu vereinnahmen, dass man einfach mal gemeinsame Bilder mit denen macht. Das wird auch nicht immer gutiert und vor allen Dingen geht es halt manchmal auch an der Sache vorbei. Und das ist jetzt bloß das Subfeld InfluencerIn, ja. So, und das andere ist, dass es andere Subfelder gibt, also gerade, was ich vorhin gesagt habe, wo ist das Gemeinsame, was das Publikum einfach als gemeinsamen Referenzrahmen hat und das nimmt ab. Ich hab, wurde von alles so über 60, die ich gesprochen habe, haben mich an den Kirchentagsfragen auf eine Debatte angesprochen, die in den Tagen darum und davor in der FAZ geführt wurde, über nochmal die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, in Beitrag von Detlef Pollack und in Beitrag von Jürgen Kaube, dem Herausgeber der FAZ. Mhm. Niemand unter 60 hat mich darauf angesprochen. Und ich würde auch mal behaupten, dass alle unter 30 das natürlich auch nie mitbekommen hatten. No front, liebe FAZ. Ja? Und was ist denn ihr Thema gewesen? Also die hatten eigentlich, glaube ich, nie so das Thema, aber haben bei manchen Themen schon Anknüpfungspunkte auch gesucht. So, und jetzt, wenn du mal sagst, was strahlt man eigentlich in die Gesellschaft aus, dann ist klar, durch die Auflösung des Extrazentrums LGBTQI und das Hineinnehmen dieser Themen in die Mitte des Kirchentages sind die wahnsinnig prominent gewesen, auch im Programm. Der Hannoversche Kirchentag war sicherlich der Kirchentag jetzt ganz zentral für queere und LGBTQI-Themen nochmal. Da ist die Frage, ob das jetzt immer so weitergeht, aber das war jetzt in Hannover jedenfalls der Fall. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch die Auflösung des Zentrums Digitale Kirche gehabt, zum Glück. Und auch das direkt in der Messe und im Zentrum des Kirchentages gehabt. Und das hat man auch gemerkt, weil das so eine andere Akteurinnenschaft nochmal mit ins Spiel gebracht hat, wenn man das eben direkt in der Messe hat. Ne? Und die Live-Bühne für Podcasts, auf der wir ja auch aufgetreten sind mit unserem Podcast, Carlotta und ich, die wurde wahnsinnig gut angenommen. Also man sieht, es hat sich alles auch fragmentiert, würde ich sagen, und der gemeinsame Referenzrahmen für alle TeilnehmerInnen, der ist gar nicht mehr so richtig da. Und das, was ich vorhin mit Kultur meinte, meinte ich auch ernst, weil am Abend gehen Menschen auf den Marktplatz, also auf den Opernplatz war das in dem Fall, und schauen und hören beim Konzert zu bei Jupiter Jones.
Ja.
Und andere freuen sich auf das gemeinsame Singen mit Fritz Baltowald. Also an dem Morgen mit den Bibelarbeiten, Samstagmorgen bei den Bibelarbeiten war das total krass. Da waren die Bibelarbeiten von Bischöfin Marion Budde, Margot Käßmann, Julia Knöckner und Kirsten Fers, alle gleichzeitig.
Ja, das fand ich schon relativ krass. Und die waren alle ein Zeitslot, ne? Das habe ich richtig verstanden in der Links am Tag des Herrn.
Ja, weil die Bibelarbeiten immer auf dem morgendlichen Zeitslot sind. Genau, so. Und das ist auch überhaupt kein Problem, weil das sind ja 80.000 plus TeilnehmerInnen, die müssen sich auch verteilen. Ne? Also es kann nicht sein zu sagen, wir machen nur immer Marion Budde, passen 5.000 Leute rein oder 7.500 und der Rest steht dann vor der Tür. Nee, es gibt schon auch immer Alternativen und es gibt auch Leute, die sagen, das kann ich ja nachschauen, digital, ich gehe bewusst woanders hin. Ja, so, und ich habe auch Leute gelesen, die gesagt haben, ich gehe immer zu Frau Fers, ich mag die so sehr. Ja, also die EKD-Ratsvorsitzende hat in der Stadt, in der Kirche, in der Bibelarbeit gehalten, zu dem gleichen Zeitpunkt, wo auf der Messe in drei nebeneinander liegenden Hallen Marion Budde,
Klöckner
und Margot Käßmann waren. Und weil ich zu dem Missbrauchspodium wollte, war ich dann schon mal in der Halle kurz vor Ende von Margot Käßmann. Und man sieht, dass das ein totaler Unterschied ist. Ja? So, und der Querschnitt wird nur noch erreicht durch totale Prominenz. Ne? Also bei Frau Klöckner waren vielleicht 800 Leute. Ja, von wegen, das ist total interessant. Ja? Bei Marion Budde war die Halle voll. Und bei Margot Käßmann waren es überfüllt ist ja nicht mehr, auch aus Sicherheitsgründen, heißt ja überfüllt in der App, heißt, dass man gut rein und rausgehen kann. Ja? Aber da waren so 4.000, würde ich sagen. Der Querschnitt, wo man sagt, da sind jetzt wirklich aus unterschiedlichsten Milieus die Leute da, wird nur noch durch richtige Prominenz, tagesaktuelle Prominenz, wie bei Frau Budde hergestellt. Und deshalb hat es auch eine Berechtigung, natürlich die aktuellen und zeitlich wichtigen AkteurInnen auf den Kirchentag zu bringen. Aber das sind vielleicht nie immer unbedingt die man sich im medial polarisierten Diskurs als solche vorstellt. Also auch der Kirchentag hat ja gesagt, wir laden die Julia Knöckner ein, die Bundestagspräsidentin, die war auch da, hat eine Bibelarbeit gehalten. Und dann gab es noch diese Debatte auf dem roten Sofa der evangelischen Publizistik, wo sie mit Anja Sigismund und Anna-Nicole Heinrich, also der Präsidentin des Kirchentages in Hannover, ehemalige Ministerin aus Thüringen und Mitglied der Grünen, und Anna-Nicole Heinrich, die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, diskutiert hat. Julia Knöckner hat versucht, daraus so ein bisschen ein Wahlkampf-Event zu machen. Die ist dann irgendwann mal an die Bühne nach vorne gegangen und musste erst wieder zurückgeholt werden oder ist dann zum Glück wieder an den Stehtisch zurück. Aber der Punkt ist, auf der Wiese davor waren vielleicht auch so 800.000 Leute. Und die haben das dann nochmal gehört, weil es ist ja auch erwartbar, was die Klöckner sagen wird.
Ja.
So, und dieses, da wird natürlich auch immer, also das ist so, ja, so.
Also wo ich es nicht ganz so erwartbar finde, wie die Person ist, weil ich sie jetzt zum Beispiel eben nur aus der Live-Aufnahme von der Inaugurationsgottesdienst kenne, auch wenn wir es thematisiert hatten. Du musst uns schon jetzt nochmal wenigstens 2, 3 Worte sagen, wie war es denn eigentlich jetzt, Marianne Budde live zu erleben? Du hast dich mit ihr getroffen.
Ich habe sie getroffen, zufällig. Nein. Also sie hat sich nicht mit mir getroffen, sondern wir haben uns alle zusammengetroffen, und zwar bei dem Empfang der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die machen wie viele andere Organisationen, Parteien auch, abendliche Empfänge beim Kirchentag. Ein Vögelein hatte mir gezwitschert, dass es möglich wäre, dass sie da hinkäme. Und da bin ich deshalb gerne hingegangen. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist ja, es ist kein Dachverband, aber es ist die Möglichkeit für die christlichen Kirchen in Deutschland, und zwar nicht bloß für die große römisch-katholische und die großen evangelischen Kirchen, die in der EKD zusammengefasst sind, sondern eben auch für Baptisten, orthodoxe Kirchen, Methodisten oder auch die Neuapostolische Kirche, bei der wir da zu Gast waren in Hannover in einer Gemeinde, dort zusammenarbeiten auf Bundesebene, und dann gibt es auch noch lokale und regionale Verbünde, wo auch die Ökumene im Grunde genommen organisiert wird. Ökumene besteht ja nicht bloß aus evangelisch und katholisch. Die machen jetzt schon seit noch gar nicht so lange her auch Empfänge, wo Leute, die sich für Ökumene interessieren und da auch tätig sind, sich an dem Abend dann treffen, sich austauschen können. Und Marianne Budde ist ja Bischöfin der Episkopalkirche. Und der aktuelle Vorsitzende der ACK Deutschland, der ist aus ihrer Kirche. Also insofern gibt es da schon Verbindungen. Und in der persönlichen Begegnung ist sie eine, wie ich würde meinen, ohne ihren, wie eine evangelische Bischöfin auch. Also ganz, ganz normal.
Wusste sie, dass du Artikel geschrieben hast über ihre Predigt? War ihr das irgendwie bekannt? Nee, oder?
Darüber haben wir nicht gesprochen.
Okay. Ja, wäre auch irgendwie komisch.
Ja. Also ich renne auch nicht mit ausgedruckten Artikeln von mir durch die Kante.
Nicht so. Und da
muss man dazu mal sagen, also wir reden ja, also das ist ja der Artikel über ihre Predigt vom Januar, der in der Eule erschienen ist, der ist auch A, sehr lang, und B, auf Deutsch. Und Marianne Budde kann kein Deutsch.
Ja, aber er wurde ja durchaus international zur Kenntnis genommen, also zumindest so, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, im Netz kann man ja auch leicht mal einen Translator drüber laufen lassen. Ich wurde jetzt zum Beispiel gefragt, warum habt ihr noch keine englische Übersetzung davon auf die Seite gebracht? Ja, weil die Technik ist darüber ein bisschen hinweggegangen, zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt noch eine englische Fassung anbieten.
Du hast vorhin gesagt, eins der strittigen Themen war ja eben auch noch der Israel-Gaza-Konflikt, der auch verhandelt wurde auf dem Kirchentag in irgendeiner Art und Weise. Hast du dir das auch genauer angehört?
Nee, das habe ich mir, weil die Sachen ja dann doch mal gleichzeitig sind, gar nicht so sehr geschafft. Es gibt einen Artikel darüber in der Publikforum, der ist hinter der Bezahlschranke.
Mhm, super.
Aber den werden wir trotzdem mal verlinken, und ihr könnt ja gucken, ob ihr da vielleicht eure E-Mail-Adresse hinterlegt, dann könnt ihr euch den mal durchlesen. Da gab es ein Podium mit Stefan Dietjen, Michael Wolfsohn, da wurde doch recht strittig über den Konflikt, Nahostkonflikt geredet. Ansonsten habe ich kurz mitbekommen den Auftritt von Sally Azar, aber nicht die Bibelarbeit, sondern tatsächlich auf dem roten Sofa da auch in der Mitte der Messe.
Also die hat ja auch schon in der Eule.
Genau, die hatten wir im Interview, und zwar direkt im Herbst 23 schon. Ja, gibt aber im Moment auch ein aktuelles Interview mit ihr bei der Chrismon, das ist jetzt geführt worden. Sie ist Pfarrerin in der evangelischen lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land und hat in Deutschland studiert, kann deshalb auch gut kommunikativ hier die Perspektive palästinensischer Christin einbringen. Und dann gab es schon auch immer mal wieder Punkte, wo das zur Erwähnung gebracht wurde, der Nahostkonflikt, aber er gehörte nach meinem Dafürhalten eigentlich jetzt nicht so zu den zentralen Botschaften. Also dann wurde noch die Petition eingebracht zum AfD-Verbot, die ist auch abgestimmt worden und positiv beschieden worden, als eine Resolution des Kirchentages. Das stand dann noch mal ein bisschen im Vordergrund am Samstagabend, Sonntag noch. Also es würde mir schwerfallen zu sagen, das war jetzt die eine Botschaft des Kirchentages, und weil es diese eine Botschaft des Kirchentages 2025 eigentlich gar nicht gibt, war es ganz sicherlich auch nie der Wunsch nach Frieden oder der Appell zur Lösung des Nahostkonflikts. Und eher ist es so dann doch, dass so der ganz große Streit eher nicht geführt wurde.
Es war dann ja aber auch nochmal Thema in der Abschlusspredigt von Hannah Reichel.
Genau, das war so ein Moment.
Ja, das war einer dieser Momente. Und damit können wir auch gleich zum zweiten Thema des Monats eigentlich ganz gut überleiten.
Ich denke an Yitzhak Frankenthal vom Parent Circle. Das ist eine Organisation von Eltern, die Kinder an die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern verloren haben. Und Yitzhak Frankenthal sagt, wir müssen zusammenleben. Und wir müssen uns entscheiden. Entweder wir teilen uns dieses Land oder wir teilen uns den Friedhof darunter.
Man merkt auf dem Kirchentag, da geht es auch sehr aktuell um Konflikte, nicht nur um prinzipielle Fragen und auch nicht nur um Lobpreis und Beten. Auch der Anschlag auf Israel vom Oktober 2023 und der darauf folgende Angriff der israelischen Armee in Gaza, der bis heute andauert, waren Thema. Nehmen wir das mal zum Anlass, um auch ganz allgemein darüber zu sprechen. Kannst du uns mal auf den aktuellen Stand bringen?
Ja, also es gab in letzter Zeit ja in Europa, in der Politik Europas, in vielen europäischen Ländern und jetzt auch in Deutschland einen Wandel, einen graduellen Wandel, was den kritischen Umgang mit Israel angeht, was die Kriegsführung in Gaza angeht. Da gibt es aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Spanien sehr viel kritischere Töne, jetzt auch in Europa den Versuch zu sagen, wo können wir eigentlich auch politisch, nicht bloß rhetorisch, sondern mit politischen Maßnahmen Druck auf Israel ausüben, die zu einem Waffenstillstand führen, dazu führen, dass die Zugänge für humanitäre Hilfe dauerhaft und gut gewährleistet sind. Da sind unterschiedliche Dinge, spielen da eine Rolle und die deutsche Bundesregierung ist dabei natürlich immer sehr zurückhaltend, aber hat zumindest Anfang der Woche auch rhetorisch ein wenig angeschärft in Person des Bundeskanzlers Friedrich Merz und gesagt, also er könne das Kriegshandeln so nicht mehr nachvollziehen. Und was jetzt die Kirchen angeht, gibt es eine neue Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, gemeinsam mit der Diakonie Katastrophenhilfe vom Montag dieser Woche. Und so ähnlich hat sich jetzt auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken geäußert am Wochenende. Die hatten ihre Vollversammlung in der vorvergangenen Woche. Die hatten ihre Vollversammlung in der letzten Woche. Und die haben da auch einen Beschluss gefasst. Und nach all dem, was ich höre, wird sich demnächst auch die Deutsche Bischofskonferenz nochmal äußern. Und man könnte also eine Synopse zwischen diesen Äußerungen machen. Aber also der Punkt ist, es wird stärker in den Blick genommen, wie die israelische Kriegsführung in den letzten Monaten ausgesehen hat. Und ich habe jetzt gerade nochmal live, während ich hier rede, geschaut. Wir haben das letzte Mal im Podcast über das Thema gesprochen im Reel für den Dezember. Also wir machen das auch nicht so häufig, das Thema, aber das, was wir jetzt besprechen, kann man gerne komplementär zu dem hören, was wir Dezember gesagt haben.
Genau, da kann man.
Wir sparen uns an der Stelle mal alle Hinweise, die man sonst noch zur Debatte machen könnte. Die haben wir nämlich da schon gemacht.
Nur einmal möchte ich noch unterstreichen und eben nochmal betonen für alle, die sich jetzt gefragt haben, also jenseits des Friedensthemas, warum sollte man sich jetzt so intensiv als Kirchen damit auseinandersetzen. Das hat auch sehr konkreten materiellen Hintergrund, nämlich es geht ja um die Hilfsleistung auch dann in das Kriegsgebiet.
Ja.
Weil ja eben katholische Hilfswerke, evangelische Hilfswerke, einschließlich sogar eines ganzen Krankenhauses, dort sind ja davon abhängig, dass sie eben auch Hilfsgüter erhalten können und nach derzeitiger Lage sind sie rabiat abgeschnitten von allem, was da irgendwie an Hilfsgütern hinkommen kann. Und das Verständnis für das Vorgehen der israelischen Armee und der Regierung, das nimmt ab.
Also der Gaza-Krieg läuft da jetzt schon seit über anderthalb Jahren.
Ja, Oktober 2023 war der Anschlag und dann
die kirchlichen Stellungnahmen beginnen alle mit diesem 7. Oktober. Ja? Also man achtet da wahnsinnig darauf, immer zu sagen, so. Und selbst in dem CDK-Statement wird immer wieder darauf rekurriert, dass natürlich die Hamas auch eine Verantwortung dafür trägt, wie dieser Krieg geführt wird, indem die Geiseln ja nach wie vor nicht freigelassen wurden, alle vollständig. in dem, weil Geiseln auch umgebracht wurden, ja, und weil die Hamas die Zivilbevölkerung auch als Schutzschilde benutzt. Also das wird auch alles erwähnt, das ist jetzt nicht unausgewogen, ich finde fast, es ist immer noch zu ausgewogen, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ich zitiere mal aus der Stellungnahme der EKD von Anfang der Woche: Diese menschengemachte Katastrophe muss enden, die Geiseln müssen freigelassen werden, der Beschuss und die Vertreibung der Zivilbevölkerung müssen enden. Das fordert die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fers. Das ist quasi der pointierteste Satz, den man da von ihr findet. Dann gibt es noch von der Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Brun. Die ist auch die Präsidentin von Brot für die Welt gleichzeitig. Und sie sagt, die humanitäre Katastrophe in Gaza hat ein unvorstellbares Ausmaß erreicht. Ja? Und gemeinsam sagt man, ungeachtet des legitimen Selbstverteidigungsrechts Israels, rufen der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Diakonie Katastrophenhilfe angesichts der dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen zu einem sofortigen Ende der Gewalt auf.
Interessant ist ja dann doch auch hier nochmal der Verweis auf das Völkerrecht, weil damit ist ja schon auch nochmal mehr gemeint, weil sonst wäre ja eigentlich das Diktum, was man verwendet, Menschenrechte, wenn es allgemein um die Situation geht.
Die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe sagt das ja auch. Die Kriegsparteien verstoßen wiederholt gegen das humanitäre Völkerrecht, etwa durch den Beschuss ziviler Infrastruktur wie Krankenhäuser, Angriffe auf humanitäre Helfer oder die andauernde Geiselnahme. Also es ist alles richtig, was sie sagt. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Völkerrechtsverstöße sind auch tatsächlich auf beiden Seiten, aber ich finde es erstaunlich, das wird in dieser Rhetorik auch parallelisiert. Wir haben es aber mit einem Konflikt zu tun, wo aber tausende Menschen durch das Kriegshandeln Israels gestorben sind, und wir haben es mit einer Vertreibungssituation zu tun, wir haben es auch mit Kriegszielen der israelischen Regierung zu tun, die völkerrechtswidrig sind. Und das ist kein Konflikt zwischen irgendwie, also es ist ja auch erst recht kein Konflikt, es ist kein Konflikt zwischen zwei Staaten, weil es den einen Staat nicht gibt. Ja. Palästina. Ja? Und es ist auch kein Konflikt zwischen zwei vergleichbaren Gegnern. Es ist und insofern ist es schwierig, wenn in kirchlichen Stellungnahmen quasi gesagt wird, beide Seiten. Nee, das muss man, da muss ich ehrlich sagen, nach den ganzen Monaten Gaza-Krieg, finde ich, bleiben die kirchlichen Stellungnahmen hinter der Dramatik der Situation zurück, wenn sie den Angriff der Hamas vom 7. Oktober, dieses Pogrom und die mit diesem Pogrom verbundene Aktualisierung der Holocaust-Erinnerung, wenn wir uns erinnern. Das haben wir auch im Podcast gehabt und im Magazin, ja. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Aber man kann die anderthalb Jahre an allen Regeln des gerechten Krieges und des Völkerrechts vorbei Krieg führen und das dann immer noch so parallelisieren. Das geht nicht. Also da sind irgendwo auch Grenzen erreicht, wo ich das Gefühl habe, dass das vielen, vielen Menschen viel zu kurz greift, zu sagen, wir mit dem Verweis auf den 7. Oktober, ne, so beginnen die Stellungnahmen immer, zu sagen, und jetzt gucken wir mal an, mit dem Selbstverteidigungsrecht Israels hat diese Kriegsführung schon seit längerer Zeit nichts mehr zu tun. Nicht erst im Mai 2025.
Ja, wir haben jetzt so ein bisschen nachgezeichnet und auch gehört, die Stimmung, die dreht sich ja durchaus, auch wenn da noch so eine Parallelisierung da ist, aber die Tendenz ist recht klar. Wie denkst du, entwickelt sich das jetzt dann noch in den nächsten Wochen oder Monaten?
Also einmal gibt es ja tatsächlich das Kriegshandeln selbst und die israelische Politik, und da, glaube ich, haben natürlich kirchliche Stellungnahmen und offensichtlich auch überhaupt politische Stellungnahmen aus Deutschland kaum Gewicht für die Regierung von Benjamin Netanyahu. Für die Rechtsradikalen, die an dieser Regierung beteiligt sind, für die Menschen, die sich in Israel eine Besatzung des Gazastreifens, eine Vertreibung der Bevölkerung dort wünschen und an der Besatzungspolitik im Westjordanland festhalten. Das erfreut sich in der israelischen Bevölkerung ja Zustimmung. Das darf man ja nicht vergessen. Auch wenn es natürlich in der israelischen Politik jetzt auch Stimmen gibt, die das konkrete Kriegshandeln als völkerrechtswidrig bezeichnen. Also Anfang dieser Woche ja ganz prominent der ehemalige Ministerpräsident Ehud Olmert. Aber jetzt von dieser allgemeinpolitischen Lage in Israel gibt es dann noch die europäische Lage, würde ich davon unterscheiden wissen. Da ist einfach die Frage, ist Europa im Konzert der Weltmächte die Größe, die auf die Einhaltung von Menschenrechten und Völkerrecht drängt? Oder ist es auch egal geworden, wie das den USA egal geworden ist, wo Donald Trump einfach sagt, ja, wir bauen da ein Hotelressort hin und die Palästinenser aus Gaza, die bringen wir nach Libyen. Ja? Also unterscheidet sich die EU tatsächlich in praktischer Politik davon? Und daran gebunden ist natürlich die Frage, ist Deutschland da wie bisher einfach immer die Größe, die sagt, nee, also hier kritisch mit Israel, das machen wir nicht? Oder geht Deutschland da irgendwie kompromisshaft einen Schritt zur Seite oder verhandelt man im Konzert mit den europäischen Regierungen ein anderes Paket? Also es geht ja zum Beispiel darum zu sagen, Waffenlieferung, europäische Waffenlieferung an Israel, knüpft man die an bestimmte Voraussetzungen, was die Kriegsführung angeht? Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant Israels und bisher hat Deutschland immer gesagt, nein, wir liefern bedingungslos. Aber das könnte sich ja ändern. Halte ich für unwahrscheinlich, aber könnte sich ändern. Und das Zweite ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Israel, der gesamten Europäischen Union. Da gibt es ein Assoziierungsabkommen und das könnte man einfach aussetzen. Also einfach könnte man das nicht aussetzen, aber das könnte man aussetzen. Da hat Deutschland bisher auch gesagt, machen wir nicht mit. Aber man könnte es aussetzen oder man könnte zumindest die glaubwürdige Drohung sagen, es wird ausgesetzt und das an Bedingungen drücken. Das ist so die politische Ebene und jetzt gehen wir mal zur kirchlichen Ebene. Noch zum Schluss ein Satz. Ich finde das überfällig und bemerkenswert, dass jetzt kritischere Stimmen auch lauter werden, die man bisher auch vielleicht im Kontext der ganzen friedensethischen Debatten seitdem oder im Kontext des Ukraine-Krieges eher für so ein bisschen auch an den Rand gedrängt hat, dass die jetzt doch ein bisschen stärker noch in den Fokus kommen und man zum Beispiel mal darüber redet, was heißt gerechter Frieden, was heißt eigentlich gerechter Krieg als Leid. Instanzen einer christlichen Friedensethik auf den Nahostkonflikt bezogen. Und da kann man immer und sollte man, und wir haben das ja im Podcast im Dezember auch besprochen, die spezifisch deutsche Perspektive, was die Verantwortung für Israel angeht und was vor allen Dingen natürlich auch die Verantwortung für den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland und weltweit angeht, ja, das muss man schon auch mit betrachten. Aber ich denke, gemessen zum Beispiel daran, wie viele Leute sich immerzu zum Ukraine-Krieg äußern, haben sich zum Nahostkonflikt ganz wenig Leute auch deshalb geäußert, weil es da durchaus eine Hemmung gibt, weil eigentlich schon seit Monaten offensichtlich ist, dass dieser Krieg mit den Maßstäben des gerechten Friedens und auch mit den Maßstäben des gerechten Krieges gar nicht zu vereinbaren ist. Und darüber sprachfähig zu werden, das auch auszudrücken, das halte ich für eine Generation- und Aussprachefrage. Also wir reden ja, in der EKD gibt es ja im Moment diese Kampagne Verständigungsorte, ne? Da wird ja mit X und Y gesprochen, mit Leuten, die nochmal über die Impfung sprechen wollen, in der Corona-Pandemie wird gesprochen und man spricht mit vielen Menschen, wir wollen uns an Verständigungsorten treffen, das so heißt die Kampagne, ja. Es braucht sicherlich auch einen Verständigungsort, wo wir mal darüber sprechen, was ist eigentlich tatsächlich noch Kern in der christlichen Friedensethik. Auch im Blick auf den Nahostkonflikt. Das relative Schweigen steht in einem großen Widerspruch zu dem, was wir als Friedenshoffnung immer wieder formulieren. Und ich glaube, das sieht man auch, um mal den Bogen zurückzuziehen, an dem, wie das von den Menschen in Hannover wahrgenommen wurde, als Hannah Reichel kurz auf diesen Konflikt da so mit dieser szenischen Fassung eingegangen ist. Da wurde nämlich applaudiert. Also wir haben den Applaus haben wir jetzt nicht in unserem Tonschnipsel drin gehabt, ja, aber da wurde applaudiert. Ich glaube, dass der Nahostkonflikt den Menschen, auch den Christen in Deutschland, den evangelischen Christen sehr nahe geht, aber dass es dafür überhaupt noch keinen geeigneten Verständigungsort gibt.
Kommen wir zum nächsten Thema, was diesen Monat viele bewegt hat, was debattiert wurde. Philipp, wenig überraschend, wir haben ja einen neuen Papst. Du hast es recht gut vorausgesagt, dass wir einen neuen Papst haben werden im nächsten Wii.
War schwer.
Also, aber so ziemlich alle Prognosen lagen falsch. Also natürlich nicht darüber, dass wir einen Papst haben, sondern wer es denn wird.
Nö.
Also
wir haben beim letzten Monatsrückblick ja kurz über Kandidatinnen gesprochen.
Ja.
Und da war Robert Francis Prevost nicht dabei. Aber die anderen, die wir erwähnt haben, haben ja offensichtlich beim Konklave auch eine Rolle gespielt. Also insofern.
Naja, ich meine ja jetzt nicht nur dich, und sondern ich meine auch einfach die allgemeine Berichterstattung, ja, was es da alles an Listen gab.
Ja, nee, okay. Also lass uns mal zwei Dinge auseinanderhalten für die Zukunft jetzt hier, damit wir das auch nie immer Ewigkeiten machen. Also erstens, mir geht es wahnsinnig auf den Zeiger, das Thema. Ja, weil wir ja wirklich alles, das Letzte, was uns noch fehlt, ist die Unterhose. Ansonsten ist ja wirklich alles durchbesprochen. Ja? Und zwar nicht bloß von deutschen Medien, von konfessionellen Medien und von nicht konfessionellen Medien, sondern auch international. Ja? Also was die amerikanischen Medien da abgefeiert haben, unfassbar. Also das brauchen wir alles nicht nochmal rekapitulieren. Und wer da unbedingt Bedarf an Leo-Inhalt hat, bitte, das Netz ist ja voll davon. Als zweites wollte ich sagen, dass wir in den Links am Tag des Herrn am Sonntag hatte ich ja erst das Editorial, also den Einstieg, die Begrüßung, das Hallo sagen, dafür benutzt, mal auf einen Text von Austin Everley hinzuweisen, der auf die Beziehung abhebt, die Prevost noch als Kardinal oder auch als Prior der Augustiner und noch in seiner Zeit, da war er noch nicht mal Bischof, mit Bergoglio bzw. Franziskus hatte. Das ist ein Text von ihm im Commonweal Magazine, der ist verlinkt in den Links am Tag des Herrn vom letzten Sonntag.
Übrigens ein Autor, der richtig vorhergesagt hatte, ne?
Ja, und der sich auch hervorragend auskennt. Das ist so ein richtiger Vatikanista. Aber der insinuiert so ein bisschen, dass Prevost halt wirklich die gewünschte Wahl war von Papst Franziskus. Weil er den halt wirklich auch ins Vertrauen vorhergezogen hat. Und ich denke, ohne dass man jetzt die Linie vielleicht ganz so stark nochmal unterstreicht, es ist völlig klar, dass Prevost einer von den Kirchenführern ist in der katholischen Kirche, die Papst Franziskus gefördert hat, auch in den Vatikan geholt hat, um dort seine Linie mit zu vertreten, sodass es tatsächlich an der Stelle ein Kontinuitätszeichen ist, dass die Kardinäle ihn zum Nachfolger von Franziskus gewählt haben.
Ich möchte aber weiter über die Unterhose reden, Philipp, auch wenn sie dich nervt, weil es sind ja jetzt irgendwie die gleichen Auguren, die vorher mit ihren ganzen Prognosen falsch lagen. Du hast jetzt einen zitiert, der richtig lag, einer der ganz, ganz, ganz wenigen. Die bemühen sich jetzt ja auch in der weiteren Berichterstattung um eine Vorausschau auf die kommende Amtszeit. Und ich sitze da immer so ein bisschen irritiert daneben und frage mich, kann man das überhaupt schon machen? Also ich möchte das noch ein bisschen unterstreichen, weil jetzt so bei Ratzinger zum Beispiel, der hat ja schon ein paar Bücher geschrieben gehabt. Also da hatte man ja schon irgendwie so eine publizistische Peilung, wo es irgendwie hingeht. Hat man das denn beim Leo dem 14. jetzt auch?
Ja. Wir haben ja nur echt darüber auch eine Menge Artikel auch in den Links am Tag des Herrn immer gehabt. Nicht unbedingt als eigenstehende Artikel in der Eule, ja, weil wir ja nie das, was woanders schon steht, nochmal aufschreiben bei unserem Magazin, sondern eben in den Newsletter nehmen. Wir haben es mit einem Papst zu tun, der in Kontinuität mit Franziskus am Thema Synodalität dranbleiben wird, aber nach römischem Verständnis. Ne?
Ja, also da hatten wir jetzt auch schon genug Podcasts und so drüber. Das, ja.
Genau. Der genauso wie Franziskus wahrscheinlich sehr, sehr skeptisch ist und sehr davor zurückschrecken wird, das Lehrgebäude der katholischen Kirche anzufassen. Das betrifft auch Fragen wie die Frauenweihe etc. Mache ich mir eigentlich weniger Hoffnung. Aber der vor allen Dingen, sagen wir mal, den pastoralen Zugang zur Welt auch weiter trägt, nämlich das Thema Frieden ganz groß macht und das Thema Zuwendung der Kirche zu armen Menschen ganz groß macht. So, und ich meine, ne, das waren jetzt 20 Sekunden oder 30?
Ja.
Da muss man nie Ewigkeiten viele Texte drüber verlieren und den Rest werden wir jetzt erstmal sehen. Und ich finde deinen Hinweis auf Ratzinger Benedikt den 16. nochmal ganz spannend, weil von dessen Pontifikat ja niemand erwartet hätte, dass es mit so einem Knall wie zu dem Rücktritt zu Ende geht. Also es kann ja immer auch noch was Überraschendes passieren, aber das ist tatsächlich Kaffeesatzleserei. Man kann natürlich die Biografie von dem Mann jetzt noch besser kennenlernen, es gibt auch schon Fernsehdokus darüber und Texte. Aber was ich mich jetzt einfach so frage ist, irgendwann muss man eben auch mal runterkommen wieder. Also gerade die konfessionelle Publizistik. Es wird im Moment halt wirklich jeder kleine Pups aus dem Vatikan zu einer Meldung hochgeblasen und das ist es einfach nicht.
Ja, ich denke mir, es gibt ja auch einfach nochmal einen Faktor, es macht ja auch in gewisser Weise doch trotz allem das Amt, auch die Person. Also man kann ja irgendwie als Bischof oder als Seelsorger, nochmal bevor man Bischof wurde, kann man ja so und so gewesen sein, aber es macht doch schon auch was mit dem Charakter, mit dem öffentlichen Auftreten und mit den eigenen Haltungen, wenn die Macht auch steigt, ja, oder
ja, klar.
Die Gefahr,
ich, also, dass sowas wirklich wird. Was ich spannend finde, ist die Vorstellung, dass er schon wusste, dass er vielleicht Papst werden kann und sich emotional darauf vielleicht ein bisschen anders vorbereitet hat als andere. Wobei ich ja, ne, wir kommen ja wieder in so eine narrative Schwierigkeit. Ratzinger hat ja immer behauptet, oh, das ist als Fallbeil auf ihn herabgesaust, das Amt. Ja, weiß auch nicht, ob das nicht auch ein bisschen eigene Geschichtspolitik war. Ich glaube, ohne ein Gespür für Macht wird man nicht Papst, so oder so nicht. Was ich mir bei dem Prevost ganz gut vorstellen kann, ist, also abgesehen davon, dass er ziemlich stabil antitrumpistisch ist, Bruder, sein leiblicher Bruder hin oder her, ja, ist, denke ich, entscheidend, dass er bisher gewohnt ist, in den Jahren, die er in der Kirche gewirkt hat, durch Strukturen auch mit und mit den Strukturen zu wirken und nicht so in dieser Außenseiter-Emphase gehandelt hat, die Franziskus hatte. Bis zum Schluss, ne? Franziskus auch außerhalb der vatikanischen Mauern begraben. Also, das ist der ein Punkt, der jedenfalls auch bei den KommentatorInnen, die sich auskennen, immer wieder eine Rolle spielt, dass gesagt wird, der ist jetzt jemand, der auch den Vatikan, die Kurie der Kirche selbst wieder nutzt und nicht immer zu versucht, an der vorbei zu regieren, wobei man sagen muss, who cares? Also das hat sowas Innerliches für die katholische Kirche, okay. Ich glaube, dass weltweit ja schon geguckt wird, was kann dieser Papst in der Welt, in der Politik bewirken. Und ich glaube, dass da diese tollen und schönen und vielen Bilder der letzten Wochen ein wenig auch darüber hinwegtäuschen, dass die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten eines Papstes der katholischen Kirche am Ende doch auch begrenzt sind. Ja, also da natürlich sind alle großen Politikerinnen und Politiker dann dort bei einer Beerdigung wie von Papst Franziskus oder bei einer Amtseinführung wie jetzt bei Papst Leo, aber machen die deshalb Frieden? Beuten die deshalb die armen Menschen nicht mehr aus? Das scheint mir zu naiv gedacht.
Naja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man jetzt eben diese jenseits dessen, was du gerade gesagt hast, mit den weltlichen Themen, doch auch die innerkirchlichen, also quasi Kirche in der Welt, sich anschaut, ist ja schon sehr spannend, dass jetzt Franziskus auf Kontinuität gestellt wird und man ja bei Franziskus immer so ein bisschen nachgesagt hat. Und ich finde, man konnte es schon auch beobachten, dass es ja manchmal auch schwieriger war, innerhalb der institutionellen Logiken Dinge anzustoßen, Dinge umzusetzen. Und da könnte ich mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, dass jemand, der mental sich darauf vorbereitet hat, der mehr auch in den päpstlichen Logiken, in der Kurie auch drinnen ist und vernetzt, dass es dem vielleicht auch leichter fällt, dann jetzt die Linien, die der Franziskus vorgezeichnet hat, auch zu festigen und in Stein zu meißeln, wenn man so will.
Ja, aber wer hat davon was?
Also das weiß ich eben auch noch nicht. Das wäre tatsächlich eine Frage, die ich noch auf dem Zettel habe. Nämlich, weil ich immer sehr erstaunt bin, ist, dass jetzt so ein neuer Papst mal wieder irgendwie so eine Folie ist für viele Leute. Konservative können in irgendwelche Statements aus 2012 über Homosexuelle was reinlesen. Liberale können irgendwas reinlesen in das, was er irgendwann vor 5 Monaten mal irgendwo gesagt hat. Also wir wissen es ja einfach noch nicht genau, was zur Umsetzung kommt. Aber bei alledem und diesen innerkatholischen Debatten frage ich mich halt, aus weltlicher Perspektive, wenn wir 2 Schritte zurücktreten, wie progressiv kann denn ein Papst überhaupt sein?
Das werden wir jetzt heute nicht lösen können, aber der Punkt ist, wir müssen mal grundsätzlich darüber nachdenken, ob wir mit solchen Floskeln wie liberal, progressiv, konservativ, reaktionär überhaupt uns der Sache angemessen nähern.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus.
Ich glaube nicht, denn bloß weil jemand antitrumpistisch ist, was jetzt
ja
den Trumpismus an sich angeht, heißt es ja eben nicht, dass er was gegen Reaktionäre hat. In der eigenen Kirche, also katholisch Reaktionäre. Und im Gegenteil, ich glaube, dass, also nicht nur hat er offensichtlich die Unterstützung auch dieser konservativen und reaktionären Kardinäle dann am Ende gehabt, sondern ich glaube, dass es auch ja schon ästhetisch oder optisch einen Unterschied jetzt macht wieder von Franziskus. Aber ich glaube nicht, dass sich Trumpisten dadurch befrieden lassen, dass jemand nicht mehr ganz so energisch gegen die sogenannte alte Messe auftritt oder wieder so ein bisschen mehr Prunk zulässt. Ja? Ich glaube, am Trumpismus ist nicht der Bling und das Gold das Entscheidende, sondern tatsächlich die Menschenverachtung. Jetzt wurde immer viel von Bob, dem Brückenbauer, gesprochen und ne, dass er da auch anders wieder mit den Leuten reden könnte, die sich gegenüber Franziskus so wahnsinnig verhärtet haben. Und ich glaube, da ist wirklich der Wunsch eher die Mutter des Gedankens als eine Realität, weil wer sich so radikalisiert hat, der wird sich nie bloß wegen einer anderen Ansprache aus seiner Radikalisierung wieder herausbewegen. Wir leben in Zeiten, wo Streit angesagt ist und nicht Friedenssoße. Insofern, das bringt uns eigentlich fast wieder zurück zum Kirchentag. Ja? Und zur Schlusspredigt von Hannah, dass so eine Friedenssoße auch zur Beruhigung der Seelen ganz lieb ist und nett, ja, aber dadurch aber die eigentlichen Konflikte werden dadurch nicht befriedet. Und so eine Liebessoße kann sogar dazu führen, dass man mit so einem Frieden Leute überstülpt und ihnen nochmal Gewalt antut und sie eigentlich in ihrem Dissens gar nicht wahrnimmt. Ja,
ja, und das Bild ist eben mit Bob als dieser Figur der amerikanischen Popkultur dann ja auch, oder beziehungsweise des Kinderfernsehens, will man ja auch anspielen, dass es man jetzt so Hoffnungen hat, dass es in Amerika jetzt besser wird. Und ich halte das auch für völlig illusorisch. Also wie soll denn ein Papst in Rom sitzend, eine protestantisch geprägte Gesellschaft, was da in den letzten 20, 30 Jahren alles irgendwie zerrüttet wurde, wie soll der da jetzt überhaupt reingehen in die Öffentlichkeit, um da jetzt wirklich Brücken zu bauen? Es ist ja schon innerhalb des Verhältnisses von der katholischen US-Kirche überhaupt zum Good Old Europe, ja, und Rom ist ja alleine schon ein unfassbar schwieriges Verhältnis. Also wenn er alleine schaffen würde, das irgendwie zu bearbeiten in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, dann wäre ja sogar schon mal etwas erreicht. Aber dann jetzt noch zu sagen, in der Gesellschaft, in der amerikanischen, also das halte ich für ausgeschlossen. Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht vom Mai. Ich habe eine schöne Geschichte gefunden. In Rostock, in der Slütergemeinde, da gibt es einen Chor, in dem Gehörlose, ja genau, Gehörlose und Hörende zusammen singen. Ja, die machen das wirklich zusammen. Die einen nämlich mit der Stimme und die anderen mit Gebärden, mit Mimik und mit dem ganzen Körper. Und es funktioniert tatsächlich. Da entsteht was. Das Bild vom Körper und seinen Gliedern nimmt hier eine ganz besondere Gestalt an. Ich habe das Ganze beim NDR gefunden. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen, wie das dann aussieht und wie sich das anhört. Und ich war da sofort beeindruckt von und auch etwas berührt. Das Ganze ist entstanden, als die Gehörlosenseelsorge in ein frisch renoviertes Gemeindehaus eingezogen ist. Und statt einfach nebeneinander herzuleben, haben sich die Menschen dort kennengelernt und irgendwann angefangen, gemeinsam zu proben. Der Chorleiter Alexander Thomas sagt dazu, es braucht zwar viel Geduld, klar, aber es lohnt sich, finde ich zumindest. Das ist eine tolle Idee. Raum schaffen, wo man einander sieht, wo alle mitmachen können und wo was Schönes entsteht, das es so vorher eben noch nicht gab. Und das ist für mich doch eine richtig gute Nachricht. Philipp.
Michael.
Jetzt kommt die Frage, die ich an dieser Stelle immer stelle. Nimm uns mit in den kommenden Monat. Was wird uns denn an Themen erwarten?
Es wird Sommer, Michael. Keine Ahnung, was uns noch erwartet. es gibt tatsächlich noch so ein, zwei Fitzelchen vom Kirchentag, die ich übrig habe. Thematische Natur, die ich vielleicht noch gerne nachverfolgen wollte. Wir werden noch mal in die Landeskirchen hineinschauen.
Erwarten wir mal, was da kommt. Ich möchte sagen, allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt diese Episode auch auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Unsere Arbeit kannst du auch unterstützen mit einem Eule-Abo. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du wie immer auf eulemagazin.de/Abo. Und damit tschüss, tschüss Philipp.
Tschüss Michael.